Aufzeichnungen. Ein Podcast des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main.
Ich begrüße Sie herzlich in der Podcast-Reihe Aufzeichnungen des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt. In dieser Reihe stellen wir in regelmäßigen Abständen Publikationen, Forschungsfragen und Forschungsprojekte aus dem IFS zur Diskussion. Mein Name ist Almut Poppinger und heute spreche ich mit Christian Sperniak-Wolfer, auf den ich mich sehr freue. Herzlich willkommen, Christian. Christian Sperniak-Wolfer ist seit 2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter am IFS und führt hier gemeinsam mit Ferdinand Sutterlüthi und André Botorock das soziologische Forschungsprojekt durch, über das wir heute sprechen wollen. Es trägt den Titel Rumänische WanderarbeiterInnen in der deutschen Baubranche, eine klassifikationstheoretische Studie. Der Titel, lieber Christian, deutet ja bereits vage oder vielleicht auch deutlich an, worum es in dem Projekt geht. Trotzdem möchte ich dich fragen, was du im Rahmen deines Projektes beforscht.
Ja, Almut, vielen herzlichen Dank auch erstmal für die Gelegenheit, hier über unser Projekt sprechen zu können. Und im Zentrum unseres Projektes stehen rumänische Bauarbeiter, wie der Titel schon sagt, und ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen in der deutschen Baubranche. Und im Spezifischen konzentrieren wir uns auf ihre Bereitschaft, zu sehr schlechten Bedingungen zu arbeiten. Denn das ist was, was ich im Gespräch mit rumänischen Bauarbeitern immer wieder getroffen habe und immer wieder einer Bezeichnung, der ich immer wieder begegnet bin, ist, dass sie ihre Arbeit als Sklavenarbeit bezeichnen. Aufgrund der Härte, aufgrund der schlechten Lebensbedingungen, aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen. Und dann kommt die Frage auf, ja, warum sind sie eigentlich bereit, zu solchen Bedingungen zu arbeiten? Vor allem, wenn man sich anschaut, dass viele von ihnen zuvor schon in anderen Ländern der Europäischen Union gearbeitet haben, also sehr wohl auch Erfahrung haben mit der Arbeit in verschiedenen Kontexten und dass es gleichzeitig auch Beschäftigungsmöglichkeiten gibt für diese Männer in verschiedenen europäischen Ländern, aber auch in Rumänien, mittlerweile in der Bauwirtschaft, wo in den letzten paar Jahren die Löhne auch gestiegen sind. Und um dieser Bereitschaft auf die Spur zu kommen, verfolgen wir einen klassifikationssoziologischen Ansatz. Und vielleicht an der Stelle ganz kurz, was denn eigentlich Klassifikationen sind. Und man kann das sehr gut erläutern am Beispiel von Fragen von giftig oder von verboten. Und beispielsweise, wenn jemand in einen Raum hineinkommt und Klassifikationssoziologie würde sagen, dass egal wo wir sind, wir beständig unsere Umwelt und uns selbst einordnen und entlang dieser Klassifikation, entlang dieser Einordnung, die wir vornehmen, entsprechend auch handeln. Und wenn dann jemand in einen Raum hineinkommt und es steht ein Essen auf dem Tisch und nebendran ist ein Schild, was heißt, nicht essen, giftig, dann ist dieses Schild ein guter Anlass dazu, das Essen als ungenießbar zu klassifizieren und dann wird es nicht gegessen werden. Das war jetzt ein längerer Exkurs. Bei uns im Projekt geht es unbedingt insbesondere um Arbeitsklassifikation. Das heißt, um die Weisen, wie diese Bauarbeiter ihre Arbeit klassifizieren. Und da interessieren uns drei Ebenen, und zwar zum einen die Bedeutung von den einzelnen Klassifikationen. Eine haben wir schon kennengelernt, die der Sklavenarbeit. Was bedeutet Sklavenarbeit? Warum nennen Sie Ihre Arbeit Sklavenarbeit und welche Dimensionen umfassen Sie mit dieser Klassifikation? Es geht aber auch darum, welche weiteren Klassifikationen gibt es, die dafür ursächlich sind, dass diese Männer trotz dieser negativen Evaluation bereit sind zu arbeiten. Und hier insbesondere interessieren uns ebenso die Ursprünge der Klassifikation, aber auch wie in den verschiedenen Kontexten der Männer, also von den Arbeiterunterkünften in Deutschland bis zu den Kontexten in ihren rumänischen Dörfern, wo sie leben mit ihrer Familie, wie dort über Arbeit gesprochen wird und wie dort eigentlich Arbeit auch ausgehandelt wird. Und um das zu beantworten, haben wir ein Vorgehen verfolgt, und zwar unser Vorgehen oder wie wir den Klassifikationen gefolgt sind, besteht aus mehreren Methoden. Zum einen habe ich Interviews geführt mit insgesamt über 50 narrative Interviews, also Interviews, wo die Personen gebeten wurden, ihre Geschichten zu erzählen. Und zwar hauptsächlich mit Arbeitern, mit rumänischen Arbeitern in Deutschland, aber auch in einigen ausgewählten Fällen mit deren Familien und Angehörigen und auch Freundinnen und Personen aus dem dörflichen Kontext. All diese Interviews selbstverständlich sind auf Rumänisch geführt worden. Und dazu kommt noch eine umfassende Ethnografie, also auch eine teilnehmende Beobachtung, die hat dann ihren Ausgangspunkt genommen von einer größeren Arbeiterunterkunft, wo etwa 1000 Männer leben, und hat dann aber recht schnell in der einen Stadt, in der wir die Forschung durchführen, andere Unterkünfte erschlossen, mehrere Kontexte erschlossen. Und hier bin ich den Beschäftigten gefolgt, habe sie unterstützt, habe übersetzt und wurde dann aber auch, ja, zum Glück dann auch relativ schnell auch eingeladen zu Grillfeiern, zu Gratars, wie das auf Rumänisch heißt, und auch zu Festivitäten am Abend. Eingeladen wurde ich auch nach Rumänien und habe insgesamt dort 4 Forschungsreisen hin unternommen. 2 davon waren mehrmonatig und bis jetzt war ich auf 3 Hochzeiten und es gab vielfältige Gespräche vor Ort. Und ich glaube, es ist auch wichtig, auch diesen Kontext mit zu begreifen und zu sehen, dass der auch eine Rolle spielt im Leben der Männer und dass man nicht über transnationale mobile Arbeit sprechen kann, ohne auch diese Kontexte mit zu begreifen. Und zudem habe ich auch einige aufgenommene Spaziergänge zu Baustellen dann mit den Arbeitern gemacht, immer sonntags, sodass deren Chef nicht anzutreffen war. Und das war auch nochmal sehr interessant, sich so die Stadt zu erschließen. Ja, und inhaltlich, wir bauen auch auf einige Vorarbeiten selbstverständlich auf. Und ich glaub, ich will ja nur kurz die 3 Bereiche nennen, die für uns da besonders interessant sind. Das ist einmal die gesamte klassifikationssoziologische Forschung, wo es auch schon Vorarbeiten gibt zur Arbeitsklassifikation. Selbstverständlich auch die arbeitssoziologische Forschung und dort insbesondere Fragen von Zwang, Macht und Herrschaft im Arbeitsprozess, aber auch Forschung zu Migration und Arbeit und schlussendlich die Migrationssoziologie, wo gerade die Diskussion um die Autonomie der Migration oder die Eigensinnigkeit der Migration und die Agency von Migranten im hohen Grade anschlussfähig sind.
Ja, ich finde sowohl eure Zugänge als auch die Schlaglichter, die du jetzt auf die Forschung gegeben hast, wahnsinnig spannend, auch sehr relevant in rechtlichen Fragen von Arbeit in der EU. Was hat dich zu deiner Forschungsfrage gebracht?
Ja, danke für die Frage. Ich glaube, die Geschichte der Forschungsfrage, die hängt zusammen mit einem Ereignis und das wiederum hängt zusammen mit einem Sprachschulbesuch. Wenn ich noch in meinem Master gewesen bin, habe ich eine Sprachschule für Rumänisch, gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung, in Chișinău besucht. Und dort hatte ich einen Bekannten getroffen. Der hat dann 1, 2 Jahre später angefangen, bei dem Beratungsnetzwerk zu arbeiten, welches sich besonders osteuropäische Beschäftigte berät und hat sich dort besonders auch um die Baubranche gekümmert. Und dann gab es einen Tag, wo einige Arbeiter, und das passiert relativ selten, gesagt haben, gut, wir wurden hier um unseren Lohn betrogen, wir wollen jetzt wirklich kämpfen, wir machen eine öffentliche Kundgebung. Und er hatte mich gefragt, ob ich also zivilgesellschaftliche Organisationen kenne. Und er hat dann noch gesagt, dass er das weit beworben hat, hat mich auch gefragt, ob ich an dem Tag konnte. Ich konnte nicht, ich weiß leider nicht mehr warum. Und dann hatten wir am nächsten Tag miteinander telefoniert und ich habe gefragt, wer denn da so da war. Und er hat gesagt, dass außer Personen aus dem Gewerkschaftskreis niemand da gewesen ist. Und das war für mich ein Schock, weil also die rumänischen Bauarbeiter in der deutschen Baubranche sind einer der größten Gruppen in der Gesamtgruppe der migrantischen Beschäftigten. Sie tragen so viel Last auch der Arbeit und bauen die für die Zukunft extrem notwendige Infrastruktur von Häusern, von Wohnungen, sie dämmen Wohnungen, sie machen so viele Sachen. Und am Ende waren nur ein paar Gewerkschaftler dort und haben mit den Männern versucht, ihre Rechte durchzusetzen. Keine anderen der teilweise sehr progressiven oder sich progressiv verstehenden Organisationen sind dort gewesen. Und das hat mich schockiert. Und ich bin nach Hause gekommen und habe das meiner Partnerin erzählt. Und sie hat gesagt, mach doch was dazu. Und ich hatte vorher nicht gedacht, dass das möglich ist, was dazu zu machen, vor allem weil ich vorher viele Fragen gehabt habe, ja, wie ist es eigentlich möglich, Zugang zu einem Feld zu bekommen und auch Zugang zu den Männern zu bekommen. Und dann hat sich eins zum anderen gefügt und so kam das Thema auf und dann die Idee schlussendlich, die haben dann Fener, Sutterlüthi und ich dann in der engen Zusammenarbeit weiter ausgearbeitet. Und hier hat es einfach sehr gut gepasst, weil er ein ausgewiesener Experte in der Klassifikationssoziologie ist und ich auch durch mein Studium schon große Berührungen, vor allem zu sozialanthropologischen Diskussionen gehabt habe. Und so kam es dann schlussendlich dann zur Entwicklung der Forschungsfrage. Aber am Anfang steht so dieser Schock, dass diese Personen schlussendlich vollkommen, also relativ alleine gewesen sind, als sie versucht haben, ihre Rechte durchzusetzen.
Nach deinen Ausführungen liegt jetzt eigentlich nichts näher, als danach zu fragen, ob du uns bereits einen Einblick in deine ersten Ergebnisse geben kannst und vielleicht auch, was dich dabei besonders überrascht hat.
Ja, sehr gerne. Besonders überrascht, das kann ich gerne beim ersten Punkt ausführen. So, ich würde gerne zweischrittig vorgehen und erstmal die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Blick nehmen Und die haben mich besonders überrascht in der negativen Dimension. Und ich war wirklich schockiert darüber, unter welchen Bedingungen EU-BürgerInnen, die sehr viele Rechte haben, unter welchen Bedingungen sie in Deutschland arbeiten und auch immerhin die Zukunft dieser Gesellschaft mitbauen. Und zuallererst sind hier die Arbeiterunterkünfte zu erwähnen, in denen teilweise vier, also in der Unterkunft, der ich viel gearbeitet habe, sie gilt unter den Arbeitern als eine bessere Unterkunft. Sie wird von Privatpersonen betrieben und dort sind vier Personen in einem Zimmer, zahlen pro Bett 350 Euro pro Monat. Das heißt pro Zimmer viermal 350 Euro. Und für dieses Geld bekommen sie einen Schrank, eine durchgelegene Matratze, die definitiv Rückenprobleme verursachen wird. Teilweise finden sich Schwarzschimmel an den Wänden, eine Küche, die von 30 bis 60 Personen gemeinsam benutzt wird. Und Küche heißt ja einfach nur mehrere einfache Gaskocher, die herumstehen. Ein Pissoir, zwei Toiletten, zwei Duschen. Und das sind die Arbeit, das sind die Wohnungsbedingungen. Und was hier halt besonders auffällig ist, diese Wohnungen fallen nicht unter das Mietrecht dieser Arbeiterunterkünfte. Das heißt, wenn die Arbeiter mal einen Monat nicht bezahlen können, dann landen sie auf der Straße und sind obdachlos. Viele bevorzugen trotzdem diese Unterkunft gegenüber anderen Unterkünften, weil die zumeist von den Arbeitgebern selbst gestellt werden. Und das gibt denen natürlich ein extremes Druckmittel an die Hand. Mit Blick auf Arbeit fällt halt besonders auf einmal die massiven Arbeitszeiten von 60 bis 70 Stunden pro Woche, im Sommer dann eher im höheren Bereich. Die Lohnspanne, einige verdienen gut, das stimmt, die meisten knapp über Mindestlohn, aber es gibt auch sehr viele Fälle von Mindestlohnbetrug und vor allem dann geht es um die nicht bezahlten Überstunden. Es kommt häufig vor, dass der Lohn nicht vollständig ausbezahlt wird, gar nicht ausbezahlt wird und was auch sehr häufig passiert ist, dass das Urlaubsgeld von den Arbeitgebern selbst eingestrichen wird. Und in letzter Zeit, was auch häufiger vorgekommen ist, dass Arbeitgeber ihre Beschäftigten während der Arbeit von den Krankenkassen abgemeldet haben, denen dann auch keine Lohnabrechnung zur Verfügung gestellt haben und so die Beschäftigten dann selbst für ihre eigene Krankenkasse aufkommen mussten und plötzlich sich als Arbeiter ohne Vertrag wiedergefunden haben. Und das alles ist von sehr viel Willkür mit durchzogen, weshalb Beschäftigte auch sagen, dass es sich um Sklavenarbeit handelt. Diese geringen Arbeitszeiten, die korrespondieren mit Arbeitsverträgen, die teilweise dann 10 bis 20 Stunden pro Woche aufführen. Und das wiederum führt zum dritten Punkt, und zwar zu der teilweise Exklusion aus dem sozialen Sicherungssystem. Denn beispielsweise Arbeitslosengeld oder Krankengeld richtet sich nach den Beträgen, die offiziell entrichtet sind. Und dann kommen so Fälle bei diesen 10 bis 20 Stunden wöchentlichen Vertrag zustande, dass jemand 15 Jahre hier gearbeitet hat, aber faktisch eine Rente von 165 Euro den Anspruch darauf hat, in einem Fall, mit dem ich es gerade zu tun habe, hat er keine andere Möglichkeit, als weil er mittlerweile schwer krank ist, nach Rumänien zurückzugehen, wo seine Familie dann die Pflegekosten übernehmen wird. Im Konkreten haben wir vier Klassifikationsmuster gefunden, die ursächlich dafür sind, weshalb diese Männer bereit sind, trotz dieser negativen Bedingungen hier weiterzuarbeiten in Deutschland. Ich würde sie einfach nur kurz aufzählen. Und zwar zuallererst ist es Arbeit als Einkommen, also wo die Arbeit vor allem evaluiert wird mit Blick auf das Einkommen, was man sich verspricht. Das Zweite, da geht es um Arbeit als Identität. Und hier spielen vor allem auch die Arbeitsgeschichten der Arbeiter eine große Rolle. Und das findet sich, wenn sie etwa über jüngere Leute sagen, ach, die sind nur hier wegen dem Geld, aber wir machen die gute Qualitätsarbeit. Und die sind dann auch eher bereit, auch doch nochmal Arbeiten zu übernehmen, die zwar ihrer Qualifikation entsprechen, aber nicht ihrer Einstellung entsprechen. Das kommt auch noch mit dazu, dass die meisten einfach nur als Bauhelfer angestellt sind, obwohl sie über 10, 15 Jahre Arbeit auf deutschen Baustellen oder in anderen Baustellen natürlich eine viel höhere Qualifizierung haben. Das dritte Klassifikationsmuster betrifft Arbeit als Verpflichtung. Und hier geht es vor allem um so eine, kann man auch als Handschlagsqualität bezeichnen, weil im Vorfeld zu der Zustandekommen der Arbeitsverhältnisse gibt es zumeist informelle Gespräche, in denen ausgehandelt wird, wie, unter welchen Bedingungen gearbeitet wird. Und es gibt Arbeiter, die stehen zu ihrem Wort, selbst wenn damit faktisch das Recht gebrochen wird. Und wenn man sich vereinbart hat, gut, du zahlst keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, dann werden die auch zu ihrem Wort stehen, wenn das dann auch nicht etwa einfordern. Und schlussendlich ist es auch Arbeit als nur eine Normalität. Und ich glaube, hier muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, dass es für viele eine Arbeit zu haben immer noch besser ist, als keine Arbeit zu haben. Und ich glaube, das kann man zum Teil auch als Reaktion sehen auf einen sehr vorurteilsbehafteten Diskurs gegenüber EU-Migrantinnen aus Osteuropa. Ja, ich glaube, das sind so in aller Kürze die vier Klassifikationsmuster. Wir haben dazu auch ein Paper veröffentlicht. Würdest du nur ganz kurz sagen, was ich jetzt gerade arbeite? Und zwar die Frage ist ja so ein bisschen, wann kommt welches Klassifikationsmuster, die Teil von so einer größeren kulturellen Repertoire sind? Wann kommen sie je wie zur Anwendung? Und welche Situationen triggern gewissermaßen gewisse Klassifikationsmuster? Und um es so ganz kurz beim Einkommen zu erwähnen, natürlich, wenn jemand eine Familie gegründet hat und die Kinder werden älter und es kommen also biografisch neue Konstellationen auf, etwa, dass ein Kind zur Schule geht oder zur Universität will, ist das so ein Grund, wo gewisse Klassifikationsmuster eher hervorgerufen werden. Bei der Identität hatte ich das schon angesprochen. Das findet sich oft bei Personen, die dann auch schon in Rumänien im Sozialismus gearbeitet haben. Ja, so viel vielleicht an der Stelle und vielen herzlichen Dank von mir.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese doch sehr plastischen Einblicke in deine Forschung. Ich freue mich schon sehr darauf, erste Ergebnisse zu lesen. Du hast gerade auch ein Paper angesprochen, das bereits veröffentlicht ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Christian, und verabschiede mich. Tschüss.
Tschüss.